Der Titel dieser Predigt heißt: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Ein ergreifendes Bild haben wir in dieser Predigt vor uns. Das Bild einer Liebe, die aber der Wahrheit ihr Recht verschafft. Und eben deshalb bleibt sie die wahre Liebe, so wie Gott sie will. Da steht in Johannes 19, Abvers 25: Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Rekapitulieren wir, was bisher zu hören war aus Jesu Mund auf Golgatha. Das erste Wort Jesu am Kreuz, das hat seinen Feinden gegolten. Das zweite hat einen bußfertigen Sünder gerettet. Und das dritte ist jetzt für seine trauernde Mutter bestimmt. Die weiteren vier Worte, die noch kommen werden, erst die betreffen den Herrn selber und die Sache, die er vertritt. Vorerst aber ein paar klärende Worte zu Maria und zu uns. Wer in einem Land mit katholischem Umfeld aufgewachsen ist, der findet nicht leicht für sich ein biblisch normales Bild der Maria. Gerade wir Österreicher sind seit unserer frühen Jugend diesbezüglich recht ungünstig beeinflusst worden. Und deshalb sind Jesu Worte an Maria vom Kreuz her für Menschen in unserem Umfeld von sehr wichtiger, ja von prophetischer Bedeutung. Denn der Herr hat damit die Marienverehrung, diese furchtbare Verehrung in der abgefallenen Kirche, schon im Vorfeld gerichtet. Er war deutlich bemüht, damit zu zeigen, dass weder im Himmel noch auf Erden, weder in seiner Gegenwart noch in der Zukunft die Mutterschaft der Maria irgendein Vorrecht noch einen Einfluss auf uns haben kann und darf. Wir müssen also ganz nüchtern versuchen herauszufinden, was die Bibel über Maria berichtet. Vom Berg der Verklärung sind wir hierher gekommen zum Kreuz in dieser Predigtreihe. Nur, was diese Situation hier jetzt betrifft, da müssen wir weiter zurückgehen, über mehr als 30 Jahre. Dann sehen wir uns zuerst um auf Golgatha. Die Weissagung aus Zacharia 13,7 hat sich inzwischen erfüllt: Die Schafe der Herde haben sich zerstreut. Allerdings nicht alle Schafe, denn viele suchen ja schon wieder die Nähe ihres geschlagenen Hirten. Da stehen einige Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die sehen von Ferne zu, so schreiben das die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Ja, Lukas ergänzt noch: Es standen von Ferne alle seine Bekannten und sahen zu. Das Johannesevangelium berichtet weiter, dass vier von diesen Personen hinzugetreten sind zum Kreuz. Drei Frauen und ein Mann. Und alle drei Frauen tragen den Vornamen Maria, was zu Deutsch bitter heißt. Dieser Name ist jetzt zur furchtbaren Realität geworden, nicht nur diesen Frauen. Eine von ihnen war die Maria Magdalena, von der Jesus sieben Geister ausgetrieben hat. Eine andere aber war die Maria aus dem Geschlecht Davids, und von ihr wissen wir wesentlich mehr. Für sie als Mutter Jesu war es hier jetzt am schlimmsten. Denn soeben haben die Soldaten das losgeworfen über den blutgedrängten Rock, den sie Jesus ausgezogen haben, und das musste seine Mutter jetzt mit ansehen. Das ist eine besonders bittere Qual für sie. Denn dieser Rock, dieses von oben bis unten in einem durchgewebte Kleid, das hat Maria selber gemacht für Jesus, so ist es anzunehmen, denn das war damals der Brauch für die Mutter, dem Sohn einen Leibrock zu machen. Und vorher schon waren in ihrem Beisein die Nägel in seine Hände und durch seine Fersen geschlagen worden. Und all der Hammerschläge, jeder einzelne, jeder Nagel muss ihr wie ein furchtbarer Dolchstich ins Herz gedrungen sein. In diesen Stunden ist es zu dem Schwert gekommen, das durch ihre Seele dringen sollte, wie sie in Lukas 2,35 prophezeit war. Sie hat das Wort Gottes ja recht gut gekannt, die Maria. Das bezeugt uns die Heilige Schrift. Ins Magnificat, in ihren Lobgesang, Da hat sie viele bekannte alttestamentliche Stellen hineingewoben, etliche Worte aus dem 113., aus dem 126., aus dem 103. und dem 34. Psalm und Stücke aus dem Lobgesang der Hanna in 1. Samuel 1. Wir lesen in ihrem Lobgesang, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Ja, Maria hat im Wort Gottes erkannt, wie sündig und unrein ihr Herz war. In ihrer Niedrigkeit hat sie Gnade gesucht und sie hat Gnade gefunden bei Gott. Schon das allererste Wort, das der Engel zu ihr sagt, es redet davon, sei gegrüßt, du Begnadigte. Und gleich darauf sagt er es noch einmal, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. So in Lukas 1, 28 und 30. Begnadigt kann aber nur jemand werden, der Schuld auf sich geladen hat, und deshalb redet der Engel, und zwar zweimal knapp hintereinander, von Gnade zu ihr. Sie war ja nicht die Gesegnete unter den Frauen, weil sie als Sündlose geboren worden wäre, sondern weil die Zeit von Gott her erfüllt war. Deswegen war sie gesegnet als die Begnadigte. Gott hatte den Stammbaum Davids mit den Jahrhunderten ja zur absoluten Nichtigkeit werden lassen. Das Zepter war von Juda gewichen, bevor der Held kam. So hatte Jakob es geweissagt in 1. Mose 49. Und damit der prophezeite Schilo tatsächlich in Bethlehem Ephrata geboren werden konnte, mussten Maria und Josef durch eine römische Volkszählung erst dorthin geführt werden. Wir lesen in Galater 4, 4 bis 5, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Maria war zwar wie prophezeit aus königlichem Stamm, aus dem Haus Davids, aber sie war arm geboren und vor allem sie war geistlich arm. Das ist das Wesentliche, zu dem sie berufen und gemacht war. Es sah wohl alles nach nichts aus für das 16-jährige Mädchen, die außereheliche Empfängnis, die ihren Verlobten irritiert hat, der Geburtsstall, die Flucht nach Ägypten, nichts als Niedrigkeit und Nichtigkeit und Schwachheit. Was ist die Art, wie Gott seinen geliebten Sohn in die Welt bringt? So ja auch in dir, oder? Wie weit dann Maria in ihrem Schmerz die vielen erfüllten Prophezeiungen bis hin zur Kreuzigung aus den Psalmen und anderen Stellen registriert hat, das wissen wir nicht. Es ist ja wohl ein Wunder, dass sie nicht ohnmächtig geworden ist dort auf Golgatha. Warum aber spricht der Herr sie hier und an anderen Stellen nicht mit Mutter an? Viele stoßen sich ja an dem alten deutschen Wort Weib. Sie würden stattdessen lieber den Ausdruck Frau hören, noch lieber Mutter. Aber das hat der Herr ebenso nicht gesagt, weder bei der Hochzeit zu Kana, noch als er über die um ihn im Kreis Sitzenden gesprochen hat, in Matthäus 12 und Markus 3. Bleiben also auch wir bei dem alten Wort, weil es hier am besten zum Verständnis dient, zumal Weib ja genau das richtige Gegenstück zum Wort Mann war. Der Begriff Frau ist ja seit jeher ein Herrscherbegriff, das Gegenüber von Herr. Aber warum denn nicht Mutter, sondern Weib? Wenn wir das Herz und die Aufgabe der Maria im Wort Gottes verfolgen und was dann in der Kirchengeschichte daraus gemacht wurde, dann wird uns vieles dabei klar. Warum denn nicht Mutter, zumal Maria ja die Pflegerin des göttlichen Kindes war und zumal der Herr doch das edelste Kind war, das je von einer Mutter gepflegt worden ist. Die Mutterliebe ist doch die edelste, die beste, die tiefste und die mächtigste Liebe, die es auf Erden gibt. Und nicht umsonst greift Gott sie selber heraus und vergleicht sie mit seiner Liebe. So in Jesaja 49, 15, da sagt er, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Und im Kapitel 66, Vers 13 sagt er, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Nur jede normale Mutter wird ihr Kind immer lieben. Zwar können wir heute nicht mehr darüber hinwegsehen, wie viele Kinder von ihren Müttern im eigenen Leib getötet werden und wie manche junge Mütter ihr Kind verlassen und aussetzen, abgeben am Amt. Oder wie viele Kinder von ihren Müttern geopfert werden, der Karriere oder der Esoterik und einer falschen, einer gottlosen Erziehung. In den heutigen Patchwork-Familien und bei den Alleinerziehern, da wird ein Kind ja nahezu automatisch ruiniert. Einerseits vernachlässigt und andererseits verzärtelt. Die Sünde hat demnach vor der Mutterliebe längst nicht mehr Halt gemacht und die steigende Ich-Sucht und die Lieblosigkeit unserer Zeit, die tut das ihre dazu. Aber eine normale Mutter liebt ihr Kind. Und im Falle von Maria und ihrem Sohn, da können wir ja gar nicht ermessen, wie heilig und wie innig das Verhältnis gewesen sein muss, das die Maria als Mutter 3 Jahrzehnte lang an ihren Sohn gebunden hat. Er war ja nicht nur das herrliche Kind, denn seinesgleichen hat es nie gegeben, und sie war dadurch die glückseligste Mutter, sondern er war ja mehr als nur ein Sohn. Für Maria war er die Erfüllung der Gottesverheißung. Er war die Antwort auf ihren Glauben. Er war die Hoffnung ihres Lebens. Und er war die Herrlichkeit ihres Volkes. Er war der Retter der Welt. Und jetzt muss sie ihn so verlieren? Muss ihn auf so entsetzliche Weise hingemordet sehen? Ihn, das Leben, das Licht der Welt, das Licht der Familie? Aber sehen wir auch die andere Seite. Ist es nicht so, dass eben gerade sie, die Maria, die ja seine Worte in ihrem Herzen bewegt hat, schon immer die Verkündigung, Jesu eigene Worte von seinem Leiden und Sterben am besten behalten und verstanden hat? Aber sie war dabei auch eine Israelitin, die wohl gehofft hat, dass er das messianische Reich aufrichten wird, ohne zu leiden und ohne zu sterben, so wie die Emmaus-Jünger meinten. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte, steht in Lukas 24, 21. Und während in allen Bekannten von Jesus, die von Ferne stehen geblieben sind, sich die Hoffnungslosigkeit breitmacht, ist bei Maria auch noch der Schmerz um den Verlust des Sohnes, eines solchen Sohnes, dazugekommen und damit das unbeschreibliche Weh einer Mutterliebe, die ihr Kind am Kreuz unschuldig bluten sieht, ohne helfen zu können. Die Kreuzigung, die ist von der Arbeit her ja bereits zu Ende und auch der Sturm der Lästerungen, der hat sich etwas gelegt. Und da stehen sie nun, diese 4, unter dem Kreuz Jesu. Und Johannes ist dabei als einziger Mann, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Wir können annehmen, dass sie alle weinend hinaufblicken, ins edle Angesicht, jetzt aber so zerschlagen. Vielleicht können sie ja noch einen Blick, noch ein Wort von ihm empfangen. Reden können sie ja längst schon nicht mehr. Zu voll sind die Herzen, zu erschüttert und zu verwirrt. Aber da ist auch keine Notwendigkeit zum Reden. Jesus kennt ja ihre Herzen, er kennt ihre Liebe und ihren Schmerz. Und der Herr schaut herab auf das arme Häuflein. Das herzliche Erbarmen Gottes schaut herab im größten eigenen Leiden auf die Menschen, um die er leidet. Wie es heißt in Lukas 1, 78, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Und da öffnet Jesus den Mund und spricht zu Maria, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Und er blickt auf den Jünger, den er lieb hat, und sagt, siehe, das ist deine Mutter. Spätestens jetzt muss Maria Jesus als ihren Sohn abgeben. Er gehört ab jetzt der ganzen Menschheit an. Aber sie soll deswegen nicht einsam sein und nicht hilflos oder gar verlassen bleiben. Sie, die Hüterin seiner Kindheit, ihre letzten Jahre, soll sie nicht ohne Stütze sein, ohne Hilfe und Trost. Kurz, sie soll nicht ohne Sohn bleiben. Und mit Johannes hat der Herr sich ein Herz erworben, über das er verfügen darf, wie über kein anderes, und das wie kein anderes seinem Herzen nahe gestanden ist. Und das Herz dieses Freundes, das vermacht er ihr nun. Johannes soll hier auf Erden jetzt das sein, was er als Sohn der Mutter sein könnte. Der, der jetzt in ihrer schwersten Stunde neben ihr steht, der soll ihr auch in Hinkunft beistehen. Sehen wir, verstehen wir das Prinzip, das Gott hier anwendet? Sind wir hinzugetreten? Dort, wo Gott es von uns erwartet hat? Dort, wo er es zuvor bereitet hat für uns, zu denen, denen es schlecht geht, die Beistand brauchen? Oder sind wir von ferne stehen geblieben, allzu oft von ferne stehen geblieben? Wir bewegen uns hier in einem sehr wichtigen Gebiet des Glaubenslebens. Johannes war ja nicht nur eigennützig an der Brust Jesu gelegen, er war auch hier unter dem Kreuz erschienen und jetzt stand er neben jener Frau, der es ganz schlecht ging. Also, erstens hat Johannes gewusst, wo sein Platz ist, und zweitens hat er ihn auch eingenommen. Es steht in Sprüche 24,11, er rette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, die halte zurück. Zwei wesentliche Schritte sind es, die der Gläubige immer wieder zu tun hat und auch immer wieder tun wird. Er tritt hinzu, er tritt immer hinzu. Er tritt zu Jesus hinzu, liegt an seiner Brust, sitzt zu seinen Füßen und er tritt zu den leidenden Geschwistern hinzu. Ja, und er tut ein Übriges, wie wir hier von Johannes lesen, schon im nächsten Satz. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es ist immer die tätige Liebe, die das Wort des Herrn erfüllt. Und so sagt der Herr in Johannes 13,35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und genau das tut Johannes hier, mit der ganzen Innigkeit, die einen von Gott geliebten Jünger Jesu kennzeichnet. Er nimmt das treue Vermächtnis seines Herrn an. Aber nicht als schwere, verantwortungsvolle Pflicht. Nein, es ist ihm ein heiliges Vorrecht, dass er den Willen seines Herrn erfüllen darf. Er dankt dem Herrn mit der Tat für den vertraulichen Auftrag. Er führt Maria in sein Haus und pflegt sie bis an ihr Ende mit heiliger Sohnesliebe. Na, man ist versucht zu denken, ja, wo sind denn die leiblichen Halbbrüder Jesu, der Jakobus und der Josef und der Judas und der Simon? Wäre das nicht ihre Aufgabe? Ja, warum befiehlt der Herr seine Mutter nicht ihnen an? Ja, aber das ist im Reich Gottes nicht die Frage. Hier ist die Verwandtschaft eine neue geworden, eine bessere, eine himmlische. Es ist später auch so gekommen, dass seine Brüder an ihn geglaubt haben. Es ist schön, wenn ein leiblicher Verwandter zu einem geistlichen Verwandten wird. Aber von der Aufgabe her muss es dem Herrn überlassen bleiben, wer was, wann und für wen tut. Und zum anderen, wo waren sie denn jetzt, diese Brüder? Der, der im entscheidenden Moment da war, der war der geistliche Bruder, der den Jesus selber Bruder genannt hat. Der hatte die Gesinnung, der war da. Der Johannes, der war hinzugetreten. Und das ist das Prinzip, das wir beachten müssen. Er war der einzige Jünger unter dem Kreuz. Lassen wir diese Tatsache ganz besonders auf uns wirken, denn das ist das Prinzip und das Vermächtnis der Liebe, das uns diese biblische Situation deutlich macht. Und wer von uns weiß, dass er zum Leib Christi gehört, aber selber damit bisher gezögert hat, der soll noch in dieser Stunde beginnen, immer wieder hinzuzutreten zum Herrn und zu den Seinen, zumal zu den Notleidenden, überall, wo der Herr es ihm sagt. Sehen wir diesbezüglich einmal genau hin auf das Wort Jesu in Matthäus 12,48 und folgende. Da sagt er, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ja, da tut sich doch ein ganz starker Trost aus dem Himmel auf für uns. In diesen bangen Stunden auf Golgatha hat der Herr, wo die Qualen am Kreuz durch seinen ganzen Leib gezuckt sind, wie in sein Blut Tropfen für Tropfen zerronnen ist, da hat er nicht nur für einen reumütigen Schächer ein Gnadenwort gehabt, sondern auch liebevolle Worte zur Versorgung für die leibliche Mutter. Und wie könnte da jetzt nach seiner herrlichen Erhöhung zur Rechten des Vaters, irgendein Glied seines Leibes hier auf Erden, ein gläubiger Bruder, eine gläubige Schwester, eine betende Mutter, sich noch verlassen vorkommen, sich von ihm vergessen glauben? Dieses, sein Wort, das heute der Predigt zugrunde liegt, ist ein Trostwort, ist ein Versorgungswort, aber nicht an einen Sünder und nicht für die Ewigkeit, nein, sondern für dieses Leben hier, für unseren Pilgerlauf ist es bestimmt, für unseren Segen auf Erden ist es berechnet. Ein Wort für Witwen und Einsame ist es, ein Wort für Schutzlose und für Hilflose. Wo also ein Gotteskind einsam seine Straße ziehen muss, wo es sich verwaist fühlt und schutzlos in der Welt, da soll es sich unter das Kreuz stellen wie Maria und das traurige Angesicht aufheben zu unserem erbarmungsreichen Herrn. Er kennt ja dein Herz. Er versteht ja dein Leid. Er sieht doch dein Bedürfnis. Er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Es fehlt ihm nicht an Mitteln und an Wegen. Es fehlt ihm auch nicht an einem Johannes, dem er dich anbefehlen kann. Es gibt also viele Verheißungen. Zwei sollen hier zitiert sein aus Josua 1,5. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und 2. Korinther 4,9. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Und wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Ja, das gilt aber auch für die andere Richtung. Hast du jemand zu versorgen? Einen alten Vater vielleicht? Eine Mutter oder Geschwister und Frau und Kinder? Aber längst hast du doch gemerkt, wie groß die Verantwortung und die Aufgabe ist und wie unzulänglich Kraft und Mittel in dir dazu sind. Ja, was soll denn werden in dieser selbstsüchtigen Welt aus denen, die Gott dir anvertraut hat? Wo gibt's denn Sicherheit? Wie ist es denn bei deinen Lieben mit ihrer geistigen Leitung, mit ihrer Bewahrung und ihrer Errettung? Ist alles zu groß, zu schwer? Und ach, wie viele Krankenlager, wie viele Sterbebetten werden noch viel mehr beschwert, ja umnachtet von solchen Gedanken und Sorgen. Ja, geh nur hin, stelle dich unter das Kreuz und blicke hinauf, komm vor den Thron deines Königs ins Allerheiligste. Ja, wer ist denn der barmherzige Hohepriester? Wer ist denn der gute Hirte, der alle unsere Sorgen kennt, der uns und unsere Sorgen und unser Leid trägt? Denn auch nichts Großes hindern kann, an das Kleine und an das Geringe zu denken. Er hat Trost und Hilfe und Rettung für jeden, der mit seinem Kummer zu ihm kommt. So steht in 1. Samuel 14,6, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und Psalm 74,12 sagt, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Ja, das Wichtigste dabei für uns ist, und das sollen wir je länger, je mehr erkennen, dass wir selber ihm angehören, dass wir selber seine Brüder und Schwestern sind. Denn dann dürfen wir über unser eigenes Los getrost sein und über das Los derer, die uns anvertraut sind. Verstehen wir uns recht in dieser Sache? Nicht für alle und für jeden sind wir verantwortlich, wie manche fälschlicherweise meinen und dabei vor Sorge und Stress untergehen. Aber wir haben dorthin zuzutreten, wo der Herr es uns in seiner Fürsorge ans Herz legt. Er ist ja der Herr. Er ist der Helfer von alters her. Wir können den Menschen, vornehmlich den Geschwistern, dienen, aber sie sind sein, sie gehören ihm. Und all unser Dienst muss darauf abzielen, sie zu ihm hinzuleiten, sie zu ihm zu bringen. Sehen wir uns jetzt den Johannes noch etwas genauer an. Ein Jüngling war er damals, voller Leben, voller Mut und Kraft und voll von hohen Gedanken. Aber das alles ist ja aufgegangen für den Herrn und für sein Reich. Es war eine hohe Ehre für ihn, dass er der Freund des Herrn sein durfte und jetzt der Sohn der Mutter des Herrn und ihr Pfleger, weil der Herr das wünschte. Das ist ein Bild, das unsere Zeit und die kommende noch mehr ganz dringend sehen soll. Das müsste von allen Endzeitkonferenzen aus zu sehen und zu hören sein, und zwar eine Schar von Jüngern und Jüngerinnen, die hinzugetreten sind und die im Dienst und Auftrag des Herrn selbstlos Handreichung tun an den pflegebedürftigen Gliedern seines Leibes, und zwar in jeder Hinsicht. Das Wort vom Kreuz, siehe, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter, das soll ja weiter und weiter klingen in alle unsere Verhältnisse hinein. Dieses Wort legt den Eltern die Kinder ans Herz. Das sind eure Söhne und Töchter, die ich erkauft habe mit meinem Blut, damit sie nicht verloren gehen. Und den gläubigen Kindern legt es ans Herz, seht, das ist euer Vater, eure Mutter, ehrt sie, habt sie lieb, versorgt sie, seid ihnen ein Trost und eine Freude. Na schau her, Mann, das ist deine Frau. Achte sie, gib ihr die Ehre, liebe sie, pflege sie. Und Frau, schau, das ist dein Mann. Ordne dich ihm unter, damit die, die nicht glauben an das Wort, durch deinen stillen, sanften Wandel ohne Wort gewonnen werden können. Ihr alle, achtet, liebt und pflegt einander mit der Liebe, die alles trägt, alles glaubt, alles hofft und alles duldet. Ja, von uns selber her können wir das nicht. Es ist Jesu Auftrag und es kann nur durch seine Kraft, durch seine Liebe, seinen Glauben, seine Hoffnung und seine Hilfe möglich werden. Es geht nur so, wie es immer gegangen ist, wenn es wirklich dauerhaft möglich war. Von ihm und zu ihm und durch ihn sind alle Dinge und auch alle Hilfe. Du und ich, sehen wir also zu, dass wir nur ihm angehören, nur an ihm hängen und zu jeder Handreichung bereit sind, die er uns ermöglicht. Und so steht in Matthäus 25,40 dazu, der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Aber kehren wir noch einmal zu der Frage zurück, warum sagt Jesus zu Maria jedes Mal Weib und nicht Mutter? Versuchen wir das so sehr verzerrte Bild der Maria dabei ganz nüchtern zu sehen, dass sie nicht die sündlose Himmelskönigin ist, zu der man sie im Katholizismus gemacht hat, das ist uns ja klar. Sie war vielmehr eine wie wir, eine erlösungsbedürftige, sich nach Gottes Heil sehnende Frau. Der Unterschied ist aber, dass sie im vollen Sinn eine Tochter Abrahams war, des Vaters der Gläubigen, aus dem Stamm Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Und es war ja Gottes Absicht gewesen, aus den Nachkommen Abrahams sich ein Volk zu erziehen, einen Stamm wie Juda, eine Familie Davids, aus deren Mitte er den verheißenen Heiland bringen konnte, seinen Sohn. Die heilige Gabe Gottes an die Menschheit zur gegebenen Zeit. Und die war gegeben, als Maria da war. Wie wir gelesen haben in Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Wir sehen aber auch in der Bibel, wie vom Buch der Richter bis hin zu den Chroniken der Könige Sünde um Sünde und Abfall gekommen ist. Und schließlich ist über 400 Jahre vor der genannten Zeit kein Wort von Gott her mehr gekommen. Aber dann, mit der Existenz der Maria, dieser armen Tochter Davids, die in Nazareth gewohnt hat, hat Gott seinen Zeitplan und seine Prophezeiungen erreicht. Und sie durfte die Mutter des Heiligen, des göttlichen Kindes werden. Eine ebenso hohe wie schwere Aufgabe, was sich schon von Anfang an zeigen sollte. Uns sind die Umstände bekannt, die so gar nicht göttlich wirken. Wir haben sie auch schon erwähnt, da ist der Verdacht des Ehebruchs, weshalb Josef sie heimlich verlassen wollte, dann der unwürdige Geburtsort, der Kindermord des Herodes, die Flucht nach Ägypten und dann die ganz gewöhnliche Arbeiterfamilie in Nazareth. Und auch seine Brüder glaubten nicht an ihn, lesen wir in Johannes 7 noch. Aber schlagen wir an dieser Stelle geistlich eine Brücke hin zur Brautgemeinde in der Offenbarung. Da steht im Kapitel 12,5, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen. der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Versteht, sie gebar ein männliches. Es geht ja bei uns allen um die Mannesreife des Leibes Christi in unseren oft schweren Umständen und in der Niedrigkeit unseres Glaubenslebens. Da steht in Epheser 4,13 dazu, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Es geht um den vollen Wuchs des Leibes Christi. Der hat männlichen Charakter, Mannesreife, wie das eben zitierte Wort aus Offenbarung 12 sagt, und das in allen unseren Umständen. Alle Schreiben des Geistes Gottes an die Gemeinde sind ja gerichtet an die Brüder. Nie heißt es an die Brüder und Schwestern, obwohl wir doch alle Gemeindeglieder sind, egal ob Bruder oder Schwester, und zum Leib gehören. Es gibt auch wohl Unterschiede. Die Schwestern sollen nicht lehren, so heißt es in 1. Timotheus 2,12. Aber im Hervorbringen des Männlichen, da müssen wir alle gleich sein, ob Bruder oder Schwester in Christus. Und was ist das Männliche? Das sehen wir an Jesus. Männlich ist am Kreuz hängen bleiben, auf den Vater schauen, während alles schreit, steig doch herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Männlich ist mit Christus gestorben und auferstanden sein. Und das Männliche muss der Charakter aller Glieder dieses Leibes sein. Aber wie wenig wirkliche Männer sind doch in der Gemeinde. Ja, was sind wir? Männer? Oder Strohmänner? Oder Männlein? Und wie wenige sind Brüder? Bist du ein Bruder oder ein Brüderchen? Es gäbe gar keine Frauenfrage, wenn wir Männer hätten und Männer wären statt Männlein. Das ist ja die große Not der Gemeinde. Das Männliche, das fehlt. Es geht um die Mannesreife der Christen, ob Bruder oder Schwester. Das Männliche in Christus, das muss zutage treten in uns unter allen Umständen, zu Hause und überall. Damit zurück zur Maria unter diesem Aspekt. Sie hat ihre Aufgabe vor Gott erfüllt, wenn auch nicht immer untadelhaft. Bis zum 12. Lebensjahr des Herrn Jesus wissen wir nicht viel von Marias Arbeit mit ihm. Die Herrlichkeit seiner kindlichen Entwicklung, die Treue, die Liebe und das Glück der Maria und auch alle ihre menschlichen und mütterlichen Fehlgriffe im Umgang mit dem Jesuskind, die sind uns verborgen geblieben durch Gottes weisen Ratschluss. Aber dann, im 12. Jahr, da lüftet sich der Schleier ein wenig. Da sehen wir, wie Maria in mütterlicher, in ängstlicher Sorge bei ihrem heiligen Sohn in die Schule gehen muss. Sie haben Jesus verloren auf der Heimreise. Er war in Jerusalem zurückgeblieben. Und wir kennen ihren unverdienten Vorwurf an ihn und seine Antwort, mit der er auf seinen himmlischen Vater verweist. Steht in Lukas 2, ab Vers 47. Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ein heiliges Muss verbindet ihn doch mit seinem Vater, und so stellt er die himmlische Autorität der irdischen gegenüber. Dabei muss das Maß beachtet sein, die Prioritäten des Herzens. Beachten wir dabei seine geistliche Normalität, das Normale, das so vielen, die sich Gotteskinder nennen, so sehr abgeht. Denn gleich darauf lesen wir, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er ordnet sich unter. Er war ihnen untertan. Und doch bleibt das Muss dem Vater im Himmel gegenüber bestehen. Beides ist ihm miteinander möglich. Beachten wir dieses Prinzip des Heiligen Geistes, diese Norm Gottes für uns, in unseren Familien, in unserem Leben. Gehorsam gegen Jesu Gebote schließt Barmherzigkeit und Liebe in vollem Umfang ein. Da kommt keine harte Gesetzlichkeit auf, Die Liebe, der Gehorsam und das Dienen ist den Seinen ins Herz geschrieben, nicht auf steinerne Tafeln des Gesetzes. Jesu Gesetz ist barmherzig, nicht hart. Da habe ich neulich ein Schreiben empfangen, in dem ein über 50-jähriger Mann klagt, dass seine Schwester und ihr Mann zwar in keine Gemeinde gehen, sich aber für sehr gläubig halten. Sie machen einen hochgradig gesetzlichen und pharisäischen Eindruck. Sie reden gern von ihrer eigenen Sündlosigkeit, führen dabei aber ein unbußfertiges Leben und kritisieren alle anderen wegen deren sündigen Lebensstil. Und das ist die Haupttriebsfeder ihres Glaubenslebens, so schreibt der Bruder. Dazu haben sie ihren alten Eltern schriftlich alle Elternrechte abgesprochen. Warum? Weil sie das Wort aus Lukas 14,26 als Gebot des Hasses verstehen gegen die Eltern. Da steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Nun, was sagen wir dazu? Das ist doch gerade das Gegenteil von dem, was wir an dem 12-jährigen Jesus gesehen haben und was wir jetzt vom Kreuz herab hören, nicht wahr? Das sieht man, was einem Menschen fehlt, der mit seiner Religiosität in seinem fleischlichen Sinn an das Wort Gottes herangeht. Von Glaubensleben in Christus, von einem beschnittenen Herzen und von Gotteskindschaft kann da gar keine Rede sein. Ja, sogar ein gottloser Weltmensch würde sich scheuen, dieses Wort über Vater und Mutter so auszulegen, denn das wäre ihm zu unlogisch. So etwas tut nur die religiöse Bosheit in ihrer grausamen Scheinheiligkeit. Den Eltern ihr Recht absprechen, Eltern zu sein, die Eltern beschuldigen. Dagegen sprechen doch sehr viele andere Bibelstellen ein sehr deutliches Wort, wie zum Beispiel das 5. Gebot, das in diesem Fall immer noch gilt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. So 2. Mose 20,12. Die Sache mit den Eltern, das ist eine sehr wichtige. Wir sollen die Eltern ehren. Und Christus in uns wird nichts anderes tun. Hier spricht die Bibel eine sehr deutliche Sprache. Wohl, auch die Eltern sind Sünder, so wie wir alle. Und einige haben keine geringen Probleme mit ihrer Vergangenheit im Elternhaus. Gott sagt aber trotzdem, die Eltern ehren, nicht belehren. Unsere Eltern bleiben unsere Eltern, solange sie leben. Egal, was war. Oder wollen wir dahingegeben werden, in unwürdige Gesinnung, so steht es im Römerbrief in Kapitel 1, 28 und 30. Darum hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Und viele, die geistlich recht gut begonnen haben, die passen jetzt längst in das Schema unserer Tage, wie es in 2. Timotheus 3,2 steht, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Aber lassen wir uns von Gott unser eigenes Verhalten zeigen, bevor wir hinausschauen in die übrige Christenheit. Und noch eines aus eigener Erfahrung, ihr Jüngeren, denkt nur nicht, die Fehler meiner Eltern, die mache ich einmal nicht, ich mache es besser, denkt das nicht. Gott schaut nämlich in unserem Herzen nach, ob wir die Eltern ehren, nicht nur im Wohn- und Esszimmer und am Telefon. Und das ist sehr wichtig. Jesus Christus hat das eindeutig in sich vereint. Die Gottesfurcht, das Ehren seines Vaters im Himmel und er war seiner Mutter und seinem Ziehvater untertan. König David, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Sein Herz brauchen wir, seinen Gehorsam, seine Liebe. Maria hat damals die falschen Worte gewählt. Sie hat gesagt, dein Vater und ich haben dich gesucht. Sie hat damit Josef als Vater Jesu bezeichnet. War ein Fehler. Aber wie hat der Sohn ihr diesbezüglich geantwortet? Doch ganz anders, als wir es getan hätten, nicht wahr? Wir hätten uns überhoben, wären schnippisch geworden, wissend, bissig. Aber von Jesus heißt es, er wird nicht schreien auf der Gasse, er wird kein Aufhebens machen, so steht es in Jesaja 42,2. Und wir müssen doch auch von dieser Art sein, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn das Männliche wirklich in uns geboren ist, wenn wir zur Mannesreife des Christus gelangen sollen. Wir müssen kein Aufhebens machen, wenn einmal etwas nicht so geht, wie wir meinen. Zu Hause nicht, in der Arbeit nicht und wenn wir übervorteilt werden, auch dann nicht. Weil wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Er sorgt ja für uns. Wir können den Geschwistern Handreichung tun, auch etwas sagen, wenn ihnen Unrecht geschieht. Aber unseretwegen brauchen wir kein Aufhebens machen. Wir sind ja mitgekreuzigt. Oder wollen wir in Selbstsucht leben, in dämonischer Weisheit? Und noch etwas. Gott wirft nicht vor. Gott wirft nicht vor. Das steht in Jakobus 1,5. Aber wie viele Christen werfen den Eltern etwas vor? Und wie viele Jugendliche, die wöchentlich in die Jugendstunden gehen, die am Sonntag unter uns sitzen, weil sie sein wollen, wo? Dort, wo ihr Herr und ihr himmlischer Vater ist. Aber zu Hause, da sind sie dann ganz anders. Da gibt es Vorwürfe den Eltern gegenüber. Ja, meint ihr, Gott sieht das nicht? Und Gott straft das nicht, weil du ein Christ bist? Oh nein, Jesus sagt, ich komme schnell und mein Lohn mit mir. Und so schnell können wir dann gar nicht reagieren, um zu verhindern, dass wir verstockt werden auf diesem Gebiet. Wir kommen dann nicht mehr heraus, bis wir den letzten Heller bezahlt haben. Auch das ist ein Wort des Herrn an die Schalksknechte in unseren Familien. Und wir alle wissen ganz genau, wie viel Konflikte sich abspielen zwischen den Generationen in christlichen Häusern, nicht wahr? Des Herrn Art ist es aber nicht. Gehen wir zurück zu Maria. Von Jesu Worten heißt es bei ihr, seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. 18 Jahre vergehen, von denen wir nichts hören, außer dass er der Zimmermann geworden ist. Dann aber tritt er aus der Stille hervor im Wort Gottes und beginnt seine große Heilandsarbeit. Aber nicht mit Macht und Aufsehen, wie der Widersacher ihm gerne zugemutet hätte, sondern wieder ohne Aufhebens, wie der Liederdichter sagt von ihm, Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe. Und ganz in Ruhe sammelt er seine Jünger. Und da zeigt uns die bekannte Sache bei der Hochzeit in Kana einen weiteren Blick in das gegenseitige Verhältnis von Jesus und seiner Mutter. Da steht in Johannes 2,3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihrer Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wörtlich steht hier, Weib, was zwischen dir und mir? Das klingt hart in unseren humanistischen Ohren, nicht? Vor allem auch hier die Vermeidung des Mutternamens. Bedenken wir aber, dass der Herr jedem Menschen, auch in der Familie, seine ganz persönliche Antwort gegeben hat, als Heiland der Sünder und als Retter der Menschheit. Und wer es nicht glaubt, der prüfe das nach in den Evangelien. Und dann gehe dritt hinzu und lass dir seine Rede an dir endlich gefallen. Oh, wir sind ja so trickreich. Allerdings glaubt uns Gott unseren Humanismus nicht und schon gar nicht als Ausrede. Na, zurück zum Leben Jesu, was ihn und seine Mutter betrifft. Jesus ist dort in Kana schon in seiner Eigenschaft als Heiland unterwegs. Und bisher hat er immer das erste Gebot mit dem fünften zusammen harmonisch erfüllt. Und auch jetzt ist es so. Und es bleibt auch so in allen wahren Gotteskindern, dieses sein Tun. Aber Maria muss lernen, ihr Recht auf ihn als Sohn aufzugeben. Denn jetzt bestimmt der Vater allein seinen Lauf, sein Tun und sein Lassen, und das im Großen wie im Kleinen. Kein Mensch auf Erden, auch die Mutter nicht, darf sich in die Arbeit mischen oder ihm raten, ihn drängen oder zurückhalten. Da denken wir dabei nur an Petrus, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Als Heiland tut Jesus allein den Willen des Vaters. Denn der Vater zeigt ihm alle Zeit, was er tun soll. So sagt er selber in Johannes 8, 29. An dieses Prinzip seines geheiligten Laufes kommt in der folgenden Begebenheit noch deutlicher zutage, mit höchstem Ernst und dem vollen Ende der Schönheit. Und beachten wir dabei das Wort draußen. Wieder sehen wir das Prinzip des Hinzutretens. Markus 3, 31 und folgende. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Jesus, das wird hier nur allzu deutlich, will und darf kein anderes Verhältnis eines Menschen zu ihm gestatten, als das der Jüngerschaft. Und auch die Mutter kann und darf gegen ihn kein weiteres mehr beanspruchen. Und als später noch der selige Muttergedanke von einer begeisterten Frau verherrlicht in den Raum gestellt wird, wo wir dann lesen, es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Da kommt folgerichtig die Antwort des Gottessohnes. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. So in Lukas 11, 27. Jetzt kann doch niemand mehr das Wort Weib vom Kreuz herab befremden, oder? Es war der Abschluss seiner heiligen Erziehung, die der Herr in viel Geduld und Liebe an Maria gewandt hat, um sie von ihrer menschlichen Mutterschaft zur demütigen Jüngerschaft zu führen. Es geht ja um ein neues, um ein ewiges Verhältnis zwischen ihnen. Und so ist es auch mit uns. Zwischen dem Herrn und dir, zwischen dem Herrn und mir, und das gilt für alle Gläubigen. Es muss das ewige Verhältnis stimmen. Deshalb auch unsere Erziehung, unser Leiden, durch das es Himmel angehen muss. Das Resultat muss für die Ewigkeit sein, auch bei uns. Es war eine schwere Arbeit für den Herrn. Er hat sie in edler und in kindlicher, in heiliger Weise gelöst. Dabei durfte Maria ja nie ein Wort aus seinem Mund hören, wie etwa die Söhne des Zebedäus, zu denen er gesagt hat, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Oder ein Wort, wie das dem Petrus zuteil geworden ist, hebe dich hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Nein, in heiliger Geduld hat Jesus die mütterlichen Schwachheiten der edlen Pflegerin seiner Kindheit getragen und mit viel Liebe ist jede Zurechtweisung geschehen. Und Maria hat es gelernt. Sie, die von Gott mit seinem Sohn begnadete, schmerzensreiche Mutter, hat auch gelernt, diese ihre schwere Aufgabe, das tiefste Muttergefühl, das innigste Mutterglück in Demut auf den Opferaltar zu legen. Und sie ist eingegangen zu ihres Herrn Freude, nicht aber als Mutter des Erlösers, sondern als stille, demütige, gläubige Jüngerin. Denn schließlich finden wir die Maria zum letzten Mal erwähnt in dem kleinen Jüngerkreis, der nach Jesu Himmelfahrt mit Flehen und Beten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes wartet. Sie hat ihren Platz eingenommen in der gläubigen Gemeinde. Und die letzten Worte, die uns von Maria überliefert sind, die hat sie noch bei der Hochzeit in Kana gesprochen. Die lauten, was er euch sagt, das tut. Das ist ihr Wort als Jüngerin an alle, die bei der künftigen Hochzeit dabei sein wollen. Das Denkmal, zu dem sie für uns gesetzt ist, das ist, dass sie, die von Gott begnadete Sünderin, aus jeder Situation, in die sie mit dem Herrn Jesus gekommen ist, die rechte Konsequenz gezogen hat, weg von der irdischen, ich-orientierten Verwandtschaft, und da wäre sie ja wohl die Nächste gewesen zum Herrn, hin zur Jüngerin, zur stillen, demütigen Jüngerin, zum Nichtssein, damit er alles für sie sein konnte. Und das ist auch unsere Situation. Zum Abschluss lese ich 2. Korinther 5, 16 dazu. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Amen.